Ich meine, wir sind alle in Europa und irgendwie jede benannte Stelle agiert in der Hinsicht irgendwie ein bisschen anders, ja. Und klar, die müssen auch erstmal ihre Kompetenz aufbauen in puncto KI. Ich meine, woher soll die kommen?
Medical Device Insights, ein Podcast des Jona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
Nachdem wir nun die MDR und IVDR weitgehend verdaut haben, tauchen neue Verordnungen auf. Und eine ist der AI Act. Und da wird es jetzt Zeit, dass wir Erfahrungen sammeln, dass wir mit Menschen sprechen, die da bereits in der Umsetzung sind. Und genau das habe ich heute vor, nämlich mit der Frau Balena, die bei DeepEye im Bereich Regulatory zuständig ist. Könnten Sie ganz kurz berichten, wie Sie in diesen Bereich Regulatory reingekommen sind und welche Art von Produkten Sie herstellen?
Guten Tag, Herr Jona. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist Carmen Belepner. Also ich bin von Haus aus Biotechnologin mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Life Science und Regulatory Affairs, sowohl in der Pharma- als auch in der Medizinproduktbranche. War auch 8 Jahre lang tätig als Auditorin bei verschiedenen benannten Stellen. Ja, und seit 2023 bin ich bei DeepEye Medical in München tätig. Und wir entwickeln KI-Assistenten für die Therapieplanung in der Augenheilkunde. Ja, ich leite den Regulatory Affairs Bereich und begleite unser Produkt auf dem Weg zur Zulassung. Derzeit sind wir in den letzten Zügen unserer CE-Kennzeichnung. Wir haben das komplette Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen, Audit und TD-Review. Und jetzt warten wir ganz gespannt auf unser MDR-Zertifikat.
Wie sind Sie als Biotechnologin in den Bereich Regulatory rübergekommen? Das ist ja nicht notwendigerweise das, was man studiert hat. Was hat Sie da begeistert? Was hat Sie da hingezogen?
Ja, das ist ganz interessant. Also direkt nach meinem Studium, das war schon sehr, sag ich mal, gentechniklastig und mehr Bioverfahrenstechnik. Ich hatte aber auch Informatik, also ich musste auch Programmieren lernen. Das war damals wirklich das Hauptfach auch. Und ich habe im Prinzip in so einem Start-up-Labor angefangen, auch im Gentechnikbereich. Das Unternehmen ist nach einem Jahr insolvent gegangen und ich bin dann eigentlich per Zufall in die Pharmabranche im Regulatory-Bereich gerutscht, sage ich mal, einfach weil da natürlich der größte Bedarf damals war. Und da bin ich halt einfach hängen geblieben. Ja. Und ich habe gemerkt, okay, diese ganzen regulatorischen Sachen auch in Verbindung mit der Technologie, ganz gleich welcher Art, also ich habe alle möglichen Sachen qualifiziert, validiert, wirklich von Anlagen, Computersystemen, nach GAMP5-Leitfaden bis hin zur Sterilisationsvalidierung. Ich habe einfach alles mitgemacht, was geboten wurde. Also seit einigen Jahren, also seit ChatGPT, sage ich mal, begeistert mich einfach das Thema KI ungemein. Und ich habe 2023 war die Gelegenheit da, bei einer Firma anzufangen, die KI-basierte Medizinprodukte herstellt. Und da habe ich gleich zugeschlagen. Also da konnte ich quasi nicht anders, als zuzugreifen.
Das kann ich gut verstehen. Also weil Sie bringen jetzt ja alles mit. Sie bringen jetzt das medizinisch-biologische Wissen mit, Sie bringen das regulatorische Wissen mit und Sie bringen das technologische Wissen mit. Also da kann Ihre Firma ist das ja zu beneiden, jemand wie Sie gefunden zu haben. Und mit dem auch dem Faible für die Informatik, mit dem Faible für die KI sind Sie natürlich prädestiniert, sich jetzt um diesen AI-Act bei Ihnen zu kümmern, weil der ist ja für die Art Ihrer Produkte besonders relevant. Was machen Sie jetzt gerade ganz konkret, um die Anforderungen an diese KI-basierten Produkte zu erfüllen, natürlich einerseits aus MDR-Sicht, aber auch eben aus AI-Act-Sicht raus. Was sind das für Aktivitäten, die Sie damit gestartet haben? Wie gehen Sie das ganze Projekt an?
Also wir haben ja recht früh gestartet, Teile der KI-Verordnung auch schon umzusetzen. Also im Prinzip die Transparenz und das ganze Geschichte mit dem Bias und so weiter, haben wir ja recht frühzeitig angefangen, haben uns da auch die entsprechenden Normen besorgt, wie zum Beispiel die Norm, wo im Prinzip die ganzen Leistungsparameter auch dargelegt sind, wie zum Beispiel die Spezifizität, die Sensitivität, der Dice-Score oder der AUC-Value, dass wir uns im Prinzip auch an die Definitionen der Normen letztendlich festhält, um nicht halt irgendwelche eigenen Definitionen zu kreieren, die uns dann nachher später zum Verhängnis werden, sondern wir haben uns ganz stark an die Normen orientiert, die damals schon von der EU-Kommission letztendlich so unter der KI-Verordnung, sage ich mal, auch wenn sie noch im Draft-Status waren, haben wir uns da schon einen Einblick verschafft. Das war so zumindest mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt dann später, als die KI-Verordnung dann in Kraft gesetzt worden ist, haben wir uns erstmal natürlich neben der Tatsache, dass wir uns erstmal intensiv mit der KI-Verordnung beschäftigt haben, eben auch auf QMS-Ebene das Ganze runtergebrochen, wie zum Beispiel, dass man erstmal das QMH updatet, dass wir uns unserer Rolle bewusst sind als AI-Provider. Das ist ja auch eine Forderung der 13485, dass man sich seiner Rolle halt eben bewusst ist und dass man die halt eben auch niederschreibt, um daraus entsprechend die regulatorischen Anforderungen abzuleiten. Genau, dann, was haben wir noch gemacht? Wir haben eine Gap-Analyse gemacht, also was ist bereits schon unter der MDR letztendlich erfüllt, was müssen wir unter der KI-Verordnung noch darüber hinaus leisten. Ja, dazu, das ist auch kein großes Ding gewesen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben danach auch darauf basierend eine Qualitätspolitik, unsere Qualitätspolitik erweitert um diese 7 Grundsätze der KI-Verordnung. Ich kann die ja mal nennen vielleicht. Das ist halt diese ganze so, ja, Human Oversight, Technical Robustness and Safety, Privacy and Data Governance, Transparency und so weiter. Das sind so 7 Grundsätze, die sich so in der ganzen KI-Verordnung eigentlich so durchziehen wie so ein roter Faden. Darum haben wir uns orientiert und halt eben so eine Art Qualitätspolitik daraus abgeleitet und uns die entsprechenden Normen, die unter der KI-Verordnung in Planung sind zur Harmonisierung, die haben wir uns halt eben alle beschafft. Derzeit sind die ja alle verfügbar. Damals waren sie noch alle im Draft-Status oder gar nicht verfügbar. Genau, die nehmen wir uns jetzt so quasi sukzessive eins nach dem anderen vor. So, das ist so der grobe Plan, den wir im Unternehmen so machen.
Können Sie verraten, wie viele Verfahrensanweisungen Sie da angepasst und erstellt haben? Also ich brauche jetzt natürlich keine Betriebsgeheimnisse, aber was war das, damit man sich das so vorstellen kann? Was waren vielleicht Beispiele dafür? Was waren die Mengengerüste?
Ja, also wir haben natürlich versucht, so viel wie möglich in bestehende SOPs zu implementieren. Wir haben ja so einen Bestand an circa 20 SOPs, sage ich mal. Und wir haben versucht, in diesen SOPs halt eben diese ganzen Anforderungen zu implementieren, wie zum Beispiel die klassische SOP ist Data Analysis, ja, also Datenanalyse. Das ist ja eine Anforderung aus der ISO-Norm. Und dort haben wir eben zum Beispiel diese ganzen Dinge reingepackt, die ich eben gerade schon genannt habe. Aber also wie berechnet man den AUC-Value, wie berechnet man die Sensitivität und so weiter, solche Sachen. Oder wie dieses ganze Thematik mit Testset und Validation-Set, wie viel Prozent vom Gesamttrainingsdatensatz wir verwenden für die Testung und für die Validierung und so weiter. Also das haben wir dort schon mal erweitert. Also dazu brauchst keine neue SOP. Allerdings haben wir eine neue SOP kreiert, SOP für AI Lifecycle. Zuerst wollten wir diese in die bestehende Software Lifecycle implementieren, haben aber doch festgestellt, dass es doch ein bisschen etwas Größeres ist oder so ein bisschen so ein eigenständiges Leben und haben halt eben eine neue SOP kreiert. Das ist aber auch so die einzige SOP, die wir neu kreiert haben. Und dann halt, das geht weiter bis, ja, zum Beispiel SOP Resource and Training Management haben wir upgedatet, auch in puncto jetzt mit dem Artikel 4, KI-Kompetenz, den haben wir erweitert. Wir haben ein neues Training-ID dazugepackt, ja, in unsere Trainingsmatrix. Zum Beispiel die SOP Purchasing habe ich auch upgedatet, einfach nur, um, falls wir auch KI-Lösungen selber einkaufen, so um nur einige zu nennen, ja.
Okay, also das ist ja eine ziemlich gute Nachricht. Sie haben im Wesentlichen bestehende SOPs weiterentwickelt. Sie haben jetzt explizit genannt gehabt die Analyse der Trainingsdaten. Sie haben gesprochen über die Einkaufs-SOP, wahrscheinlich auch weitere wie Modelltraining oder Labeling wahrscheinlich. Das sind bereits
Genau, das ist
bestehende
alles in
SOPs
der, genau,
gewesen.
das ist alles in der SOP AI Lifecycle enthalten. Dort haben wir halt eben den ganzen Lebenszyklus von der Beschaffung von Daten, Annotierung von Daten und das Preprocessing, also die Vorbereitung und dann nachher das Training. Und wir haben zu jedem dieser Schritte, haben wir eben halt Anforderungen definiert in der SOP und dazu halt, ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Wir haben eine Checkliste dazu kreiert, zum Beispiel Data Governance und Data Management, wie wir halt eben unsere Daten managen. Wo sind die gesichert aufbewahrt, dass die Testdaten zum Beispiel komplett separiert sind, dass sie sich nicht überschneiden mit den Trainingsdaten. Einfach so eine Art Qualitätskontrollcheck, ja, was man halt dann auch vorweisen kann auf die Schnelle, falls mal jemand nachfragt. Solche Sachen eben.
Also für unsere Hörer, es gibt ja auch den KI-Leitfaden, auch der benannten Stellen. den wir mitentwickelt haben, da tauchen solche Aspekte auch auf. Und das, was Sie gerade gesagt haben, ist wichtig. Das betrifft dann den kompletten Lebenszyklus von den KI-Produkten. Also so ein, deswegen hat der Leitfaden eben jetzt nicht nur das Thema zum Beispiel Modellentwicklung, sondern es beginnt ja ganz früh von Zweckbestimmung über ableitende Anforderungen ans Modell und an die Daten bis nachher hin zur Post-Market-Surveillance. Also das gibt's alles. Also das ist eine gute Nachricht und Checklisten halte ich dafür wichtig. Vorgabedokumente haben wir gerade eben auch schon drüber gesprochen gehabt, die wir ja auch jetzt mit entwickelt haben. Jetzt haben Sie geschildert, was Sie getan haben, also was die Schwerpunkte waren. Können Sie den Hörerinnen und Hörern einen Eindruck davon verschaffen, was das bei Ihnen an Aufwand produziert hat? Ja, weil viele stehen ja auch jetzt vor der Fragestellung, was bedeutet das für uns? Was für Budgets müssen wir da gegebenenfalls reservieren? Wie müssen wir Arbeiten priorisieren bei uns im Unternehmen? Und wenn wir da vielleicht so eine Größenordnung von Ihnen hätten, würde es vielleicht helfen.
Ja, genau. Also der Aufwand, der hängt natürlich auch stark von der Unternehmensgröße ab. Also wir sind ein kleines, agiles Team von rund 10 Personen. Und das hat uns auch geholfen, schnell zu handeln. Also ich persönlich jetzt als Regulatory Affairs Manager habe circa, sag ich mal, 2 Stunden pro Woche aufgewendet, um halt die KI-Verordnung letztendlich so sukzessive Stück für Stück zu implementieren. Ich habe auch meistens immer direkt nach irgendwelchen Erkenntnissen oder Webinaren, die ich besucht habe oder Podcasts oder irgendwelche LinkedIn-Posts, ja, also man ist ja irgendwie heutzutage wirklich von allen Seiten recht gut informiert, habe ich eigentlich immer recht schnell gehandelt und das sofort umgesetzt, ja, also zum Beispiel diese Anforderungen wie Artikel 4, ja, da habe ich gleich die passende SOP dazu abgedatet und ich kann jetzt hier nur vielleicht den Tipp geben, dass das QM-System oder dass man so ein QM-System aufsetzt, was einen nicht ausbremst, sondern halt auch mitwächst und wo man auch leicht anpassen kann und nicht mehr erstmal irgendwie durch 10 Gremien irgendwie durchschleusen muss, bis das mal genehmigt ist. Also da sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Was unser AI-Team betrifft, da war auch schon ein recht großer Dokumentationsaufwand dahinter, muss man wirklich sagen. Also gerade weil das Feld ja auch relativ neu war. Aber da hat es auch wirklich sehr geholfen, die Mitarbeiter auch wirklich schnell abzuholen. Also ich habe zum Beispiel sehr früh schon die Leute geschult in der KI-Verordnung, was das bedeutet, dass wir halt da verpflichtet sind, das zu erfüllen, dass gewisse Anforderungen an Transparenz und an Fairness und all diese Sachen, dass wir das halt eben alles offenlegen müssen. Und daran haben wir am Anfang, das war schon sehr viel Dokumentationsaufwand, ja, also genau, also das Wichtigste ist wirklich, dass man eigentlich alle Mitarbeiter im Unternehmen abholt, ja.
Sind Sie schon bei den Tipps angekommen? Jetzt gab es kurz nochmal zur anderen Frage zurück, also ich habe jetzt verstanden, Sie für sich haben da jetzt wahrscheinlich 2 Jahre, wenn ich das richtig mitbekommen habe, mindestens 2 Stunden in der Woche dran gearbeitet, haben aber zusätzlich natürlich auch Aufwände im Unternehmen, die jetzt das AI-Team beispielsweise entwickelt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Genau, richtig, richtig. Die haben natürlich auch einen Haufen Arbeit geleistet, um halt eben diesen Dokumentationsaufwand der Modelle, die wir entwickelt haben, letztendlich niederzuschreiben. Ja, also die ganze Statistik dahinter, wie ist die Verteilung der Daten, die ganzen Features, wie sind die verteilt zwischen männlich, weiblich, Altersdemografs, also diese Alterskurve. Und ja, letztendlich diese ganze Statistik eben dahinter, ja, auch die Beschreibung der insgesamt der Modelle, also das war schon recht aufwendig. Also da saßen, sage ich mal, 2, 3 Leute dran und haben da halt natürlich sehr intensiv dokumentiert, ja. Und natürlich ging das auch, ich bin ja jetzt auch von Haus aus kein KI-Experte, obwohl ich da natürlich mich dafür interessiere. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, die Kommunikation. Also ich habe auch, sage ich mal, nicht nur einen, sondern mehrere interne Audits durchgeführt, indem ich mir zum Beispiel diese Team NB-Checkliste zur Hilfe genommen habe, die sie ja auch mitentwickelt haben. Und habe daraus so eine Art internes Audit gemacht und da sind wir wirklich sukzessive, gerade jetzt für den Design- und Development-Bereich, also wir haben uns jetzt auf die Fragen konzentriert, natürlich nicht auf die ganze Checkliste, haben wir uns darauf konzentriert, halt eben diese Fragen zu beantworten und diese halt eben auch von der Dokumentation her auch so, sage ich mal, niederzulegen. Ja.
Damit haben Sie ja einerseits die ganzen MDR-Anforderungen erfüllt und dann noch zusätzlich implizit das AI-Act. Ich würde mal vermuten, so wie Sie das gemacht haben, das ist ja mustergültig und das Maximum an Effizienz. Natürlich kommt einem da die Firmengröße etwas entgegen. Wir begleiten Konzerne, die sprechen da wirklich über viele, viele Personen, Jahre, um sowas mit umzusetzen. Ich betone das deswegen, dass die Hörerinnen und Hörer sich da jetzt vielleicht nicht unangemessen unter Druck gesetzt fühlen, wenn sie die Zahlen hören. Also das hängt sicher von der Größe ab, aber eben auch, wie man vorgeht. Und Sie haben jetzt ja schon Best Practices genannt gehabt, nämlich das frühe Einbinden des Teams, interne Kompetenz frühzeitig mit aufbauen. Was hätten Sie noch an weiteren Tipps und Erfahrungen, die Sie gern mit anderen Firmen teilen wollten?
Ja, also zum einen, wir also als kleines Unternehmen, als Startup-Unternehmen vernetzen wir uns auch natürlich mit anderen Startups und tauschen uns auch aus in puncto, was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit den regulatorischen Anforderungen? Wir haben uns letztendlich vernetzt und was kann ich noch für Tipps geben? Ja, also so vielleicht mehr so ins Philosophische gehen, dass man nicht immer Angst haben muss vor der KI-Verordnung. Also ich finde die KI-Verordnung eigentlich so in Teilen eigentlich ganz okay. Also im ersten Augenblick erschreckt es vielleicht durch die vielen Anforderungen. Ich meine, das sind immerhin ganz, also sie ist ja so ähnlich aufgebaut letztendlich wie die MDR, die KI-Verordnung. Ja, die hat, keine Ahnung, 180 Erwägungsgründe, ich glaube, keine Ahnung, 13 Kapiteln, wo die ganzen Paragraphen niedergelegt sind und dann halt so ein paar Anhänge. Also letztendlich kann man sich da auch, wenn man sich da die entsprechenden anwendbaren Teile der Norm der KI-Verordnung raus extrahiert, dann geht es eigentlich. Also dann ist es eigentlich recht überschaubar. Also erstmal muss man da nicht immer so viel Angst haben davor. Also es ist, empfinde ich auch nicht als Innovationsbremse hier, sondern halt eher so als Benefit, weil ich meine, die KI-Verordnung, es erfordert ja so ganz grundlegende Dinge, die ja eigentlich jeder möchte für sich. Ja. Jeder möchte natürlich nicht falsch behandelt werden oder halt irgendwie diskriminiert werden, wenn jetzt in der Anwendung, in der Therapie irgendein KI-Tool zum Einsatz kommt zum Beispiel. Und was natürlich auch hilft, ist bei seiner benannten Stelle halt sich zu informieren, was die letztendlich fordern auch. Ja. Also was sind denn die grundlegenden Normen, die sie jetzt am Anfang für wichtig erachten? Ich sag mal so, unsere benannte Stelle ist da vielleicht zu klein, also die ist auch nicht in Deutschland ansässig. Die beliefert uns nicht mit solchen guten Informationen, aber es gibt größere benannte Stellen, die sind da deutlich besser aufgestellt. Die bieten natürlich ihren Kunden oder ihren Herstellern natürlich schon erste News an, so hier bitte die und die Norm beachten. Dadurch, dass wir uns halt mit anderen austauschen, kriege ich halt sowas auch eher mit. Und dann weiß ich, ah, okay, ich muss jetzt gewisse Normen, weil es gibt ja eine ganze Reihe an Normen, oder? Und ich kann ja nicht alle auf einmal, sage ich mal, umsetzen. Weil das ist ja schon auch ein ganzen Haufen Arbeit. Wir machen zum Beispiel für jede Norm machen wir so eine Art Gap-Analyse. Ja, das ist schon sehr viel Aufwand. Und da hilft es schon, wenn die benannten Stellen einfach mal schon erste Tipps geben, so hey, wir legen Wert auf diese drei Normen. Ja, da kann man sich schon mal die als erstes drauf stürzen, bevor man jetzt vielleicht irgendeine unbedeutende Norm plötzlich heranzieht, die vielleicht zwar auch relevant ist, aber vielleicht in erster Linie für den Zertifizierungsprozess eher nicht.
Ja. Da habe ich auch noch einen kleinen Tipp in Ergänzung zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich bin momentan dabei, genau diese Normen, von denen Sie sprachen, auch in den KI-Leitfaden zu überführen. Das macht es ein bisschen einfacher, weil das ist dann schon alles sortiert nach Lebenszyklusphase und man muss sich nicht alle Normen kaufen und studieren. Das noch als Gedanke. Sie haben noch so ein paar Tipps versteckt gehabt, die ich gerne nochmal explizit machen würde. Sie haben einmal den Tipp gegeben gehabt, schaut euch diesen AI-Act an und filtert erstmal die Teile raus, die für euch überhaupt relevant sind. Das ist nämlich nur ein Bruchteil dieses ganzen AI-Acts. Da steckt ja vieles mit drin, was beispielsweise Hersteller, wie die großen Hersteller, wie OpenAI eher betrifft, nämlich diese Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck, wie das die Verordnung nennt. Und uns Medizinproduktehersteller betrifft ja vor allem eben dieses Kapitel mit den Hochrisikoprodukten. Also dass man sich erstmal rausfiltert, was ist für mich überhaupt relevant. Und dann haben Sie vorher noch was anderes gesagt gehabt, was ich auch für sehr wichtig halte. Sie haben gesagt, macht mal eine Gap-Analyse. Also das heißt, dass man nicht irgendwie zwei Welten hat, nämlich eine MDR-Welt und eine AI-Act-Welt, sondern MDR ist das, was uns geleitet erstmal, mit dem wir sehr weit kommen. Und dann schaut man, was muss man als Delta noch dazu machen, um dann auch die KI-Verordnung, den AI-Act implizit mit zu erfüllen. Jetzt haben Sie schon das Thema noch in eine andere Richtung gerade eben aufgemacht, Richtung benannte Stellen. Da war also einer Ihrer Tipps, geht mit denen bald in Kontakt, macht eine Erwartungsklärung und die Liste der Normen, die die vielleicht ganz erfüllt sähen, war einer ihrer Empfehlungen. Haben Sie noch weitere Tipps oder haben Sie noch konkrete Erfahrungen mit benannten Stellen, die Sie teilen könnten? Gerne auch anonym oder ein bisschen verklausuliert, aber ich glaube, dass man einfach daraus lernen kann. Wir sind ja alle noch neu in diesem Thema mit drin und ich glaube, da haben Sie jetzt schon, sind Sie weiter wie manche andere.
Ja, also was ich hier auch, also Sie meinen die Erfahrung mit benannten Stellen letztendlich, ne? Ja gut, in puncto Startups ist es halt auch immer diese Schwierigkeit, dass natürlich der Kostenfaktor, ja, also das ist etwas, was zum Beispiel, wir sehen, das ist schon ein bisschen unfair. Die KI-Verordnung hat dem letztendlich tatsächlich Rechnung getragen. Also sie hat wirklich gesagt, okay, so Startups und Small Companies, also bitte mit den Kosten aufpassen. Natürlich soll da die Bewertung nicht drunter leiden, aber trotzdem ist es ein Faktor, den man halt einfach mit berücksichtigen muss. Und meine benannten Stellen, die kündigen ja jetzt schon Kostenerhöhungen an und ich sag mal, man ist ja schon sowieso schon durch die MDR, man muss ja sehr viel investieren für die CE-Zertifizierung und auch für die Aufrechterhaltung. Und jetzt kommt noch die KI-Verordnung on top obendrauf. Also im Prinzip finde ich, sage ich mal, als Tipp für benannte Stellen oder überhaupt für die Regulatoren, dass man dem einfach auch mal Rechnung trägt, um halt einfach auch auf dem Markt ein faires Spiel zu spielen. Und was ich auch für Erfahrungen gemacht habe, ist halt auch, dass der Review-Prozess der technischen Dokumentation, der erwies sich doch als wirklich unerwartet zeitaufwendig, insbesondere durch die Mehrfach-Review-Runden und die auch sehr stark mit Fragen belastet waren zur KI an sich, also weniger NC, also Non-Conformity fokussiert. Klar hatten wir auch welche, aber halt eben, da waren sehr viele Fragen zur KI an sich. Und da hat man gemerkt, aha, hier will jemand wirklich lernen, was ja per se erstmal in Ordnung ist, klar. Wir haben ja 2024 mit dem Prozess angefangen. Und je mehr Zeit vergeht natürlich, desto mehr Kompetenzen bauen sich auch bei benannten Stellen auf. Aber halt je früher man anfängt natürlich, die wollen lernen. Und was wir halt auch eben festgestellt haben, so während die ersten beiden Runden sich auch so auf vielleicht wesentliche inhaltliche Aspekte konzentriert haben, waren halt die nächsten Runden einfach nur noch formeller Art. Und das kostet halt, also jede Runde kostet. Und würde ich mir wünschen, dass benannte Stellen da vielleicht mit puncto Structured Dialogue halt einfach, da sind sie nicht alle einheitlich. Manche benannte Stellen bieten das an, das ist sehr toll. Also da hören wir auch immer wieder von anderen benannten Stellen. Unsere benannte Stelle ist da recht, sage ich mal, sparsam mit sowas umgegangen. Oder auch jetzt im puncto, was ich gerade genannt habe mit den Normen. Manche benannte Stellen veröffentlichen ihre Erwartungshaltung an die Hersteller, manche nicht. Also da finde ich, könnten sich benannte Stellen insgesamt auch mal absprechen und sagen, hier, das ist unser gemeinsamer Konsens. Ja, wir erwarten das von der KI, so dass es so ein gemeinsamer Nenner sind. Ich meine, wir sind alle in Europa und irgendwie jede benannte Stelle agiert da in der Hinsicht irgendwie ein bisschen anders. Ja. Und klar, die müssen auch erstmal ihre Kompetenz aufbauen in puncto KI. Ich meine, woher soll die kommen? Der ganze Hype kam ja erst 2022, sind vielleicht 2-3 Jahre vergangen und in der Zeit wüsste ich jetzt nicht, dass es so viele Leute gibt, die jetzt da diese Kompetenz, dass sie mindestens 2 Jahre Erfahrung haben mit der Technologie. Also ja.
Sie sind eine große Diplomatin. Ich drücke das mal etwas weniger diplomatisch aus und ich lege Ihnen das auch nicht in den Mund, aber das sind auch unsere Beobachtungen. Also die Wünsche, die Sie haben, ist, bitte bildet euch nicht auf unsere Kosten aus, weil das haben wir oft gesehen, dass dann auch Auditoren, Tech-File-Reviewer Fragen stellen, die letztlich nur der Ausbildung dienen, ihre eigenen, und das nachher dann auch auf die Rechnung stellen. Und das geht nicht. Also es ist okay, wenn Sie was nicht wissen, aber dann können Sie uns nicht noch das in Rechnung stellen, Ihre eigene Unwissenheit. Also das wäre eine Bitte. Und also alles andere, finde ich, ist auch irgendwie mehr als grenzwertig. Das Zweite, was Sie gesagt haben, achtet bitte darauf, dass ihr euch mal auch abstimmt. Und auch das ist jetzt ja sollte nicht nur Ihre Bitte sein, sondern wir haben ein europäisches System und die Art, wie Produkte geprüft und zertifiziert werden, darf nicht von der benannten Stelle abhängen, weil sonst kippt uns das komplette System mit benannten Stellen auseinander. Also der Wunsch dieser Abgleiche sollte eigentlich eine Pflicht dieser Abgleiche sein. Und das Dritte, was Sie noch mit angesprochen haben, das ist die Effizienz, die sicher ausbaufähig ist, und auch der Fokus auf Risiken oder auf das, was eigentlich der Sinn unserer Regulierung ist, und sich da nicht in Formalien zu ergießen und Dinge dann irgendwie breitzutreten aus irgendwelchen, weil formelle irgendwelche Anforderungen angeblich nicht erfüllt sind. Und das sind also drei Wünsche, also die ich sehr unterstreichen möchte, also alle benannten Stellen, die zuhören, bitte prüfen Sie, ob bei Ihnen das gegeben ist oder in welchem Maß es gegeben ist, weil wir brauchen eine Eleganz, wir brauchen eine Geschwindigkeit, wir brauchen eine Effizienz, weil wir sonst die kleinen Firmen und Startups wie jetzt auch Ihres einfach erdrücken unter dieser regulatorischen Last und das darf einfach nicht sein. Was würden Sie unseren Hörern noch mitgeben wollen? Oder wie blicken Sie jetzt auch vielleicht auch auf die nächsten Wochen und Monate? Was steht da bei Ihnen an? Was könnten andere da von Ihnen lernen oder von Ihren Ideen und Plänen?
Ja, vielleicht ein Punkt wäre, oder ein wichtiger Punkt, das ist das Thema Schulung, gerade auch im Zusammenhang mit dem Artikel 4 der KI-Verordnung. Und hier liegt ja die Verantwortung nicht nur bei den KI-Providern, sondern auch bei den sogenannten Deployern, also die das beruflich anwenden. Also im Prinzip in unserem Fall auch bei Gesundheitseinrichtungen, die KI-Systeme einsetzen. Denn letztendlich gilt, es gibt ja kaum noch jemanden im Gesundheitswesen, der nicht mit KI in Berührung kommt. Und irgendwo ist immer ein Algorithmus im Spiel. Ja, und dafür braucht es halt eben Schulung, das ist das, was die KI-Verordnung fordert. Aber halt eben, wir sehen da halt nicht nur diese allgemeine KI-Schulung mit, ja, wie nutze ich ChatGPT und worauf muss ich aufpassen? Das ist ja eigentlich schon, fällt ja schon eigentlich mehr unter die Datenschutzverordnung, dass man halt eben nicht alles in so ein KI-Tool irgendwie reinschleust, sondern halt eben tatsächlich fachspezifische Themen, ja, so zum Beispiel für die Augenheilkunde, also im Prinzip geht es so in Richtung Produktschulung, oder? Was so im Prinzip als Medizinproduktberater, was ja in diesem MPDG letztendlich auch gefordert ist, sodass man unsere Hersteller, unsere User letztendlich in der Hinsicht so produktspezifische Schulungen. Und wir haben uns, ja, also das ist auch ein Bereich, der zum Beispiel durch ärztliche Verbände bislang noch nicht in ihrem Seminarkatalog abdecken. Die müssen sich ja auch immer fortbilden. Und deshalb überlegen wir bei DeepEye gerade, ob wir eine augenärztlich orientierte KI-Schulung selbst über unsere Webseite anbieten. Ja? Also genau, das ist so momentan unsere Idee, was ich auch vielleicht anderen Herstellern mit auf den Weg geben kann.
Ah, das finde ich wunderbar, weil da steckt wieder ganz viel mit drin. Also einmal sagen Sie, achtet auf die Kompetenz, jetzt aber nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch achtet auf die Kompetenz eurer Kunden. Das muss eine sehr medizinisch-domänenspezifische Kompetenz sein. Sie haben es jetzt nicht explizit ausgedrückt, aber könnte man vielleicht ergänzen, da kann es vielleicht auch ein besonderer Service, vielleicht sogar auch ein Geschäftsmodell mit verbunden sein, das auch mit zu teilen für die Kunden. Aber natürlich brauchen wir auch die interne Kompetenz und das sollte eine Kompetenz sein, die halt deutlich über das hinausgeht, was jetzt nur irgendwie die Nutzung von solchen Tools angeht, sondern jeder muss verstehen, was ist hier regulatorisch gefordert und wie setze ich es ja um. Also es reicht uns ja nicht aus, auf der Verstehensebene hängen zu bleiben, wir müssen auf die Könnensebene kommen. Das ist übrigens genau der Grund, warum wir den Kurs zum AI-Act gebaut haben, wo wir in 7 Sprints Firmen dann wirklich bis zur Umsetzung führen. Man muss es gemacht haben, erst dann hat man den Beweis erbracht, dass man es auch tatsächlich kann. Ja, es war ein wunderbares Interview. Danke für die Insights, die Sie hier mit uns geteilt haben, aus erster Hand aus Ihrer Berufspraxis. Und wenn Sie erlauben, würde ich Ihre Kontaktdaten noch mit verlinken, dass damit alle Unternehmen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, vielleicht auch die Startups, sich da austauschen können unter Gleichgesinnten.
Ja, vielen Dank, Herr Jona, für die Einladung und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.